Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ich zeichne diese Folge auf am 27. Juni. Und ja, ihr habt es richtig gehört, ich zeichne diese Folge alleine auf. Kilian ist nicht am Start. Der hängt gerade noch am italienischen Strand, trinkt sein Aperol, spielt eine Runde Beachvolleyball, hängt dort im Camper und feiert morgen seinen 30. Geburtstag. Und weil ich so eine gute Podcast-Partnerin bin, habe ich gesagt, hey, du musst dir jetzt nicht den Stress geben und dein Podcast-Equipment im Camper aufbauen, damit wir hier aufnehmen können. Ich kümmere mich um diese Folge und du genießt einfach deine freie Zeit. Das heißt, wenn der Junge alles richtig gemacht hat, liegt er am Sonntag, wenn diese Folge rauskommt, zu Hause auf der Couch, mampft noch die Reste seines Geburtstagskuchens, hat vielleicht so einen kleinen Kater und denkt sich, das Leben ist gut. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Liebe zum Geburtstag und ich hoffe, du hattest eine fantastische Zeit. Ich drücke dich ganz doll und übernehme an dieser Stelle. Ich übernehme an dieser Stelle das Zepter, was diese Folge angeht, und habe mir natürlich, damit es nicht zu langweilig wird, zwei spannende Gäste eingeladen. Und zwar, vor ein paar Wochen hat die Republika in Berlin stattgefunden. Wer die Republika nicht kennt, das ist eine total spannende Konferenz, wo immer ganz viele Medienmachende, aber auch Leute aus der Forschung, aus der Wissenschaft zusammenkommen und zu mega spannenden Themen referieren. Und ich war nicht da. Ich habe es verpasst. Leider, das heißt, termitlich hat es leider nicht funktioniert, dass ich da sein konnte. Kilian war auch nicht da. Aber ich bin durch das Programm gescrollt und habe unter anderem einen Vortrag gefunden, der sich sehr interessant angehört hat. Der trug den Titel Klimadesinformation auf Twitter. Was hat sich seit der Musk-Übernahme verändert? Fiete Stegers hat diesen Vortrag gehalten und ich habe dem Jungen einfach mal auf LinkedIn geschrieben und gefragt, ob wir seinen Vortrag vielleicht ja quasi nochmal wiederholen könnten und im Podcast hier darüber sprechen können. Fiete Stegers ist Journalist, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg, und in seinem Projekt Notorious forscht er zum Thema Desinformation im Internet. Zuletzt hat er dafür rund 3 Millionen Online-Inhalte untersucht. Und weil das ziemlich viel ist, arbeitet er nicht alleine. In seinem Team ist unter anderem Philipp Kessling, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Media Research Methods Lab am Leibniz-Institut für Medienforschung. Zusammen haben sie sich Inhalte auf Facebook, Instagram, Telegram und auch Twitter bzw. X angeschaut. Super spannend, denn im Oktober 2022 hat ja Elon Musk die Plattform Twitter bzw. X übernommen. Und seitdem häufen sich Berichte über eine Zunahme von Falschinformationen generell, aber auch von Falschinformationen rund um die Klimakrise. Aber stimmt das wirklich? Lässt sich dieser Musk-Effekt, nennen wir ihn mal, tatsächlich messen? Und ist Twitter bzw. X wirklich unser größtes Problem, wenn es um eine klimafeindliche Kommunikation geht? Ich habe in dem Gespräch mit Fiete und Philipp total viel gelernt und nehme vor allen Dingen mit, dass wir feinfühliger werden müssen bzw. ja so ein bisschen besser unsere Ohren spitzen müssen, wenn es um Desinformation im Internet geht. Denn man kann sagen, die Menschen, die das verbreiten, die Gruppen, die das verbreiten, werden immer, immer smarter. Insofern, ich wünsche euch ganz viel Spaß, lernt ganz viel im Hungry Minds Talk mit Philipp und Fiete. Wundervoll. Wir sind schon mittendrin im Gespräch mit Fiete und Philipp. Bevor wir total ins Thema reintauchen, wollen wir erstmal generell über das Thema Desinformation bzw. Klimainformationskategorien sprechen. Wie und was unterscheidet man da? Fiete, ich glaube, das kannst du uns erzählen. Du warst ja in der Arbeit eher für die qualitative Untersuchung der Inhalte zuständig.
Ja, was ist Desinformation? Auf jeden Fall reden wir nicht über Fake News. Das Stichwort fällt jetzt hier einmal und dann hoffentlich nicht wieder, weil das auch so unklar definiert ist. Und es kommt ja auch immer darauf an, die grobe Unterscheidung, die wir uns auch in der Studie Nutzer gemacht haben, ist Missinformation, also unabsichtliche Falschinformation und Desinformation. Das heißt, absichtlich mit einem bestimmten Ziel verbreitete Falschinformation, um eine bestimmte Meinung zu unterstützen, um jemanden zu schaden. Das sind so die grobe Unterscheidung, die man theoretisch treffen kann. Praktisch wird es dann natürlich wieder schwierig, weil wie kann ich diese Absicht herausfinden, wenn ich nicht im Kopf einer Person stecke? Haben wir dann doch wieder zusammengefasst uns mit Miss- und Desinformation beschäftigt und haben da dann auf der Ebene, wenn wir das Klima uns angucken, so ganz grob vier Bereiche identifiziert. Einmal die Klimawandelleugnung, den Klimawandel-Skepsis, dann Verzögerungsnarrative. Und wir haben auch noch hineingeführt, nachdem wir uns mit dem Thema einführend intensiver beschäftigt hatten, Angriffsnarrative. Das ist also was jetzt nicht unbedingt die klassische Falschinformation ist, aber was eine ganz, ganz wichtige Rolle da spielt, dass dort teils falsche, teils richtige Informationen benutzt werden, um Personen herabzuwürdigen, ihnen Glaubwürdigkeit abzusprechen, sie als infantil darzustellen. Und das hat eben einen ganz, ganz wichtigen Teil noch ausgemacht. Vielleicht kann ich noch mal erläutern, die Unterschiede eben zwischen Klimawandelleugnung. Das ist sozusagen das ganz klassische, den Klimawandel gibt's nichts und der Mensch hat nichts damit zu tun. Das sind alles erfundene und erlogene Sachen, die uns die Wissenschaftler da präsentieren. Also das Bestreiten des wissenschaftlichen Konsens, das ist ja seit langem so. Es gibt immer die Berichte des Weltklimarates, dass also der weit, weit überwiegende Teil der wissenschaftlichen Studien das nicht in Frage stellt und sagt, doch, die Emissionen, die der Mensch verursacht, die haben damit dazu beigetragen, dass sich das Klima eben in den letzten Jahrhunderten stark verändert hat. Und dann gibt es noch die Klimawandel-Skepsis-Argumente. Das sind diejenigen, wo gesagt, die so eine Ebene schwächer sind. Die sagen, stimmt das denn jetzt ganz genau so, wie ihr das berechnet habt? Ihr könnt mich ja nicht überzeugen. Ist es wirklich so? Und die so den Zweifel daran sehen, aber jetzt nicht offen das bestreiten. Und der dritte Punkt, den wir noch hatten, das sind die Verzögerungsnarrative, die eine Rolle spielen. Und das ist auch ganz beliebt. Das sind diejenigen, die halt nicht sagen, den Klimawandel gibt's nicht oder ich glaube nicht daran. Sie sagen, ja, es verändert sich schon. Aber wenn wir jetzt was tun würden dagegen, das, was Wissenschaftler oder Umweltschützer vorschlagen, was Regierungen beschlossen haben, nützt das denn wirklich was? Oder das schadet uns ja sogar. Dann geht es den Menschen in unserem Land auf einmal schlechter und in anderen Ländern wird gar nichts getan. Und deswegen lassen wir es doch vielleicht lieber ganz bleiben. Und wer weiß, ob das denn alles so schnell eintritt wie prophezeit, da können sich ja erstmal andere drum kümmern.
Und Philipp, du bist ja so ein bisschen das Zahlenbrain in eurer Arbeit. Ihr habt in dem Erhebungszeitraum, also 2019 bis 2023, rund 3 Millionen Postings untersucht. Ne? Welche Art der klimafeindlichen Kommunikation hat denn da Überhand genommen? Also welche habt ihr am meisten, am häufigsten verzeichnet? Ist es die Skepsis, die Verzögerungsnarrative? Kann man das überhaupt sagen, weil es hier alles so schwammig ist?
Genau, also wir haben insgesamt 3 Millionen Posts aus 4 Plattformen erhoben in diesen über 4 Jahren. Ganz genau untersucht haben wir jetzt allerdings ein paar tausend Posts, weil es eben eine wirklich manuelle Arbeit war, die ja der Fiete dann auch mitgemacht hat. Das heißt also, wir mussten vorher auf jeden Fall eine Vorauswahl treffen. Was genau gucken wir uns denn jetzt eigentlich an? Weil es eben ein sehr arbeitsintensiver Prozess ist, diese Dinge so auszufalten, dass man das so genau untersuchen kann.
Anhand welcher Kategorien habt ihr entschieden, welche ihr euch da jetzt genauer anschaut?
Genau. Also wir haben diesen Datensatz dann erstmal versucht, in Themen zu clustern, wie wir es so schön sagen. Also so einzugruppieren. Ne? Das ist das eine Thema, das ist das nächste Thema und dann kommt das nächste Thema. Und da gibt es mittlerweile ganz gute Methoden, wie man das anhand von neuronalen Netzwerken oder mithilfe neuronaler Netzwerke eben machen kann. Und das haben wir dann gemacht und haben über 10.000 Themen dann eben gefunden. Und für diese Themen haben wir dann bestimmt, welche lohnen sich denn da genauer hinzuschauen. Und das haben wir einmal gemacht, indem wir geguckt haben, wie viele Postings innerhalb eines Themas sind denn eigentlich von Telegram. Und dieser Prädiktor, der war nicht ganz so gut. Also das hatte keine gute Vorhersagekraft, dass wir da viel Desinformation finden. Weil also bei Telegram gibt es auch einfach viel Werbung für komische Dinge, aber es ist immer noch Werbung und keine Desinformation in dem engeren Sinne. Das heißt, wir haben noch andere Dinge ausprobiert. Zum Beispiel hatten wir schon eine Datenbank mit Fact-Checks, die eben zeitlich auch in einem ähnlichen Zeitraum geschrieben wurden. Und wir konnten die dann eben abgleichen. Und das war dann tatsächlich ein ganz guter Prädiktor. Also ist ja auch nicht erstaunlich, ne? Wenn wir irgendwie ganz gezielt nach bekannter Desinformation suchen, finden wir die natürlich.
Also wenn wir dann quasi wissen, diese Desinformationen verbreiten sich aktuell schon schnell, die werden auch gerne in Anführungszeichen konsumiert, da seid ihr dann reingegangen und habt gesagt, okay, das wollen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer herausfinden. Was waren das dann so für Themen?
Also was mir jetzt wirklich im Kopf geblieben ist, das ist jetzt halt auch schon ein bisschen alles her, ist zum Beispiel zum Thema Windkraft, dass Windkraftanlagen ein sehr, sehr klimaschädliches Gas eingesetzt wird. Also das ist das sogenannte SF6-Gas, Schwefelfluor, weiß ich nicht, bin jetzt kein Chemiker, was aber in Schaltschränken verbaut ist und eben auch in vielen anderen Leistungsschaltzentren, also im Prinzip in jeder Hochspannungsanlage und eben auch in diesen Windkraftanlagen. Dadurch wurde eben der Spin entwickelt, dass diese Windräder extremst klimaschädlich sind, was in der Bottomline aber natürlich überhaupt nicht stimmt, weil dieses Glas eben völlig isoliert ist. Also das ist ein
klassisches Verzögerungsnarrativ eben. Ne? Genau. Also die Windkraftsachen, die können wir jetzt nicht anwenden, weil da ist dieses Gas drin. Und wenn das jetzt alles auf einmal austreten würde, dann wäre es extrem klimaschädlich.
Mhm. Okay. Genau.
Also das ist eins dieser, wie viele sagt, das ist ein Verzögerungsnarrativ. Was wir dann letztendlich aber viel häufiger gefunden haben, sind eben Angriffe auf Personen oder Personengruppen. Also dieses Stichwort Klimakleber, was sich jetzt ja auch wirklich so die Breite der Gesellschaft hinein diffundiert hat, das ist eben einer der Begriffe, die eben in den Daten, mit denen wir da gearbeitet haben, ganz bezeichnet, ein ganz starkes Schlagwort waren für eben solche Angriffe auf eben KlimaschützerInnen.
Und damit wurden natürlich besonders die Mitglieder der letzten Generation bezeichnet. Fiete, mich würde jetzt interessieren, was war denn da zuerst da, die Henne oder das Ei? Denn der Begriff Klimakleber, das ist ja auch ein Begriff, der von der normalen Presse tatsächlich teilweise auch mit aufgenommen wurde. Kommt dieser Begriff, ist er quasi in den sozialen Netzwerken geboren oder hat die Presse es zuerst groß gemacht?
Das haben wir nicht ganz genau untersucht bei uns. Was auffällig ist, dass neben dem Begriff aber ja auch der Begriff von der Klimaterroristen oder vom Klimawahn, dass das Dinge sind, die häufig aufgetaucht sind, oder Klimaextremismus. Und die Klimaschützer, die Umweltaktivisten und Aktivistinnen dort in die Nähe von politischen Radikaltätern und Verbrechern stellen oder eben mit der RAF eine terroristische Bewegung in Deutschland in den 70er Jahren vor allen Dingen aktiv gewesen, etliche Anschläge mit Todesopfern dort gehabt und dass dort quasi eine Gleichsetzung stattgefunden hat. Wenn man nochmal auf die einzelnen Posts eingeht, dann kann man auch feststellen, dass diese Schlagworte dann gar nicht in jedem Einzelnen jetzt begründet wurden, sondern einfach nur so auftauchten als Hashtag beispielsweise und dann so drangehängt und so nonchalant neben einer anderen Behauptung das noch hinzugefügt wurde. Genau, das ist, weiß gar nicht, ob das auf einer Plattform besonders stark angefallen ist. Vielleicht wichtige Ergänzung noch, Philipp, wir hatten noch nicht gesagt, welche Plattformen wir denn untersucht hatten. Wir haben einige schon genannt, also Telegram war dabei, Instagram war dabei, Facebook sollte man auch nicht unterschätzen und Instagram hatten wir noch untersucht.
Und nee, zu Twitter. Den Themen. Twitter war es das vierte.
Twitter. Ja, genau, Twitter. Zu den Themen nochmal, was unter diesen identifizierten Sachen auch noch als weitere Beispiele aufgetreten sind. Das waren bei den persönlichen Angriffen zum Beispiel noch viele Dinge, die sich gegen Greta Thunberg wandten, wegen ihrer Schiffsreise damals zu einer Umweltgipfel in New York, dass dort dann Segler hin und her geflogen werden müssten, um sie zu unterstützen. Oder der Auftritt auf dem Glastonbury Rock Festival, das ist ja so ein riesiges Rock Festival in Großbritannien. Und dort kursierten dann Fotos aus dem Zusammenhang gerissen, die Müllhinterlassenschaften bei diesem Festival zeigten, aber bei früheren Ausgaben des Festivals. Und das wurde dann gleich so umgedeutet als, Thunberg lässt sich da umjubeln auf dem Festival, die Leute jubeln ihr zu, sind aber total scheinheilig und hinterlassen hinterher riesige Müllberge und zwar ganz konkret nach diesem Auftritt. Das wurde dann aber eben illustriert mit Fotos, die gar nicht bei diesem Auftritt entstanden sind. Und dieser Vorwurf der Scheinheiligkeit, das ist auch was immer wieder durchgeschieden ist an verschiedenen Stellen und dass man versucht dann damit die Argumente zu entwerten, die Menschen, die sich gegen den Klimawandel einsetzen, hervorbringen.
Und ich erinnere mich tatsächlich auch noch an ein anderes Beispiel, wo ich auch so dachte, hui, und zwar handelte es sich da um einen weiteren Sitzstreik in Berlin von der letzten Generation und dann gab es Berichte darüber, dass dieser Sitzstreik eben verhindert hat, dass ein Krankenwagen zu einer verletzten Fahrradfahrerin kam, also pünktlich zu ihr kam und diese deswegen gestorben sei. Das habt ihr auch untersucht, beziehungsweise ihr habt euch auch mit diesem Fall beschäftigt. Das war ja etwas, das ging ganz groß durch die Medien und da dachte ich auch so, oh, okay, Proteste sind toll und auch Teil unserer Demokratie und so weiter, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass dann am Ende des Tages ein Krankenwagen blockiert ist oder blockiert wird. Was kannst du dazu sagen?
Also das ist weniger stark bei uns aufgetaucht eigentlich, als wir gedacht hätten, weil ich das damals persönlich in meiner Social-Media-Nutzung als ein super stark diskutiertes Thema wahrgenommen habe. Wenn wir jetzt aber den Bogen, unsere Daten, die wurden ja auf diesen vier Plattformen nach Klima und verwandten Stichwörtern erstmal so ganz grob eingefangen. Letzte Generation war auch dabei. Und dann haben wir ausgewertet, was kommt denn eben über die automatische Erkennen von Themen tatsächlich als Themencluster davor. Da hat das gar nicht so eine große Rolle festgespielt, wie ich gedacht hätte, dass es da tatsächlich als eines der Top-Themen auftaucht, auch sehr, sehr viel weit geteilt wird. Ich überlege gerade, Philipp, willst du noch was ergänzen? Was ist uns da aufgefallen? Also der Vorwurf selber, der Vorwurf selber, der hat ja auch nicht ganz getragen, weil tatsächlich die letzte Generation immer Fahrzeuge dann durchgelassen hat, Notfalleinsatzfahrzeuge an solchen Sachen und auch letztlich in dem Fall nicht klar war, dass tatsächlich das jetzt entscheidend war für die entsprechenden Folgen. Ich überlege gerade, Mir ist er nicht so stark in Erinnerung mehr.
Das kann auch dadurch gekommen sein, dass wir ja wirklich ausgewählt haben, welche Themen nehmen wir. Eben nach diesen verschiedenen Kriterien, die wir erarbeitet hatten, aber auch zufällige, sodass dieses spezielle Thema jetzt vielleicht auch einfach unten runtergefallen ist. Also es kann durchaus sein, dass wir das jetzt so in der Studie auch nicht in der Breite abgedeckt haben. Aber diese Vorfälle haben sich ja zu der Zeit auch wirklich gehäuft, wo der letzten Generation dieses und jenes vorgeworfen wurde. Und auch ganz andere Proteste eben auch noch gekommen sind. Also ich erinnere auch die Bauernproteste gegen Robert Habeck zum Beispiel, die meiner Erinnerung nach in dem Datensatz auf jeden Fall auch mit eingeschlossen waren.
Was war euch da oder was ist euch da besonders in Erinnerung geblieben? Das wurde ja auch heiß diskutiert in den Medien, sowohl in den sozialen Medien als auch in den regulären Medien. War das wirklich so spitz oder in welcher Hinsicht gab es da auch klimafeindliche Kommunikation im Sinne von Verzögerung oder Skepsis? Wie kann man das einordnen? In welche Kategorie?
Genau, also ich mache nur mal so einen kurzen Schritt nach hinten, weil wir hatten nämlich auch noch andere Kriterien, nachdem wir Themen ausgesucht haben. Und eines dieser, oder das dritte große Kriterium, was wirklich ziemlich gut funktioniert hat, war, wie viele extremistische oder bekannte extremistische und populistische PolitikerInnen des rechten Spektrums haben sich denn eigentlich in diesen Themen beteiligt. Das heißt, also darüber ließ sich auch tatsächlich eine sehr große Anzahl an Klimadesinformation und Missinformation finden. Jetzt bin ich mit diesem speziellen Fall natürlich auch nicht so ganz vertraut, aber das ist etwas, was eben aus diesem, sagen wir mal, Milieu auch durchaus dann konstruiert wird, dass eben dieser damalige Bundeswirtschaftsminister eben, das Spin war ja immer so, der Feind des Volkes ist. Und da ist das natürlich eines der Themen, die da einschlägig sind. Ein anderes Thema war, dass dem Bundeswirtschaftsministerium auch vorgeworfen wurde, die letzte Generation finanziell eben gefördert zu haben. Was eben letztendlich auch nicht so war, aber es war tatsächlich auch ein Narrativ, das da gestreut und auch geteilt wurde.
Ja, wenn wir über die aktuelle Klimadebatte sprechen, ist es ja tatsächlich gestern auch nochmal oder in den letzten Tagen ist es auch nochmal hoch aufgekocht. Und zwar hat da die CDU-Wirtschaftsministerin Katharina Reiche am Dienstag beim Tag der Industrie für eine Aufweichung der deutschen Klimaziele gesprochen. Reiche nannte die nationalen Klimaziele als sehr starr und sie sagte, sie bezweifle, dass die frühere Bundesregierung vorher alles durchgerechnet habe, als sie das Ziel der Klimaneutralität auf das Jahr 2045 vorzog und plädierte eben eher für die auf die von der EU ausgerufenen Zieljahre 2050. Das hat sie ja jetzt nicht auf Twitter oder beziehungsweise irgendwie online gepostet, das hat sie gesagt. Wenn wir uns das anschauen, in welcher Kategorie können wir das einordnen? Ist das erstmal eine gesunde Skepsis, ob da denn da auch richtig gerechnet wurde, sage ich mal, oder handelt es sich da schon um eine Verzögerung? Ich glaube, dieses Beispiel macht ganz gut deutlich, wie schwierig es da vielleicht auch ist, die verschiedenen Beiträge, Wortbeiträge oder auch Online-Beiträge in diese Kategorien einzuordnen, oder?
Genau. Ich würde sagen, da spricht schon einiges dafür, dass das ein klassisches Verzögerungsnarrativ ist, ne, weil es sagt ja auch wieder, die anderen, die EU macht dies, warum sollen wir mehr machen? Deutschland ist eine der führenden Industrienationen weltweit und wenn wir was nicht machen, dann gibt das schon die Richtung für andere vor. Und wir können auch, spielen eine gewichtige Rolle in der EU und können da auch mit bestimmen. Und dieses, ich will niemanden in meinem Land konkret eine Bürde auferlegen. Das kann ja auch mit Nachteilen für einzelne Wirtschaftszweige, für Personengruppen, für Verbraucher in insgesamt befasst sein. Das würde ich hier schon als Verzögerungsnarrativ einordnen, auf den ersten Blick, ohne dass ich jetzt die Details des Ganzen kenne.
Okay, ich glaube, das ist total wichtig, also für die Zuhörenden diese konkreten Beispiele zu nennen, damit sie eben auch in ihrem eigenen Online-Konsum einordnen können, okay, welche Zielsetzung steckt vielleicht hinter dem ein oder anderen Beitrag. Lasst uns aber als nächstes einmal auf die Plattformen schauen. Ihr habt eben schon gesagt, ihr habt euch verschiedene Plattformen angeschaut, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Twitter ist ja auch ein ganz großes Thema auf der Republika gewesen, auf der du gesprochen hast, Fiete. Welche ist denn die Plattform, auf der es die meisten Desinformationen zum Thema Klima gibt? Ist es tatsächlich Twitter oder beziehungsweise X?
Gute Frage. Das kommt natürlich darauf an, welchen Maßstab wir jetzt wieder daran legen. Und sind ja auf zwei unterschiedliche Methoden da herangegangen, um zu gucken, einmal das, was Philipp vorhin beschrieben hatte, dass wir versucht haben, unter diesen ganzen großen Postings, die wir haben, welche Cluster gibt es da, welche Themen gibt es da und welche können wir über unseren Indikator, also den Abgleich mit den Faktenchecks, hier als Desinformation etc., sage ich jetzt mal zusammenfassend, einstufen. Und dann konnte man sich die natürlich dann haben wir noch abgleichend uns auch Sachen nochmal einzeln angeguckt und haben jeweils die Top 200 Beiträge auf, zumindest auf Twitter, auf Telegram und auf Facebook angeguckt, die meisten Shares erlangt haben und die dann uns nochmal händisch angeguckt und da auch nochmal aussortiert, wo sind Sachen, die jetzt vielleicht von den Stichworten da auftauchen, aber im Endeffekt gar nichts mit Klima, mit unserem Klimathema zu tun haben. Es kann zum Beispiel auch die Autoklimaanlage auf einmal natürlich als Stichwort auftauchen und hat dann nichts damit zu tun oder jemand sagt darüber, dass ein Mensch sich mit seiner Umwelt nicht auseinandersetzen will, dann ist es auch nicht Umwelt. Wir hatten erstmal sozusagen das breite Fangnetz ausgerufen und haben dann an einigen Stellen das nochmal aussortieren können. Also wenn wir uns die Daten, die wir in den Clustern untersucht haben, angeguckt haben, dann haben wir einen überdurchschnittlichen Anteil bei Telegram und bei Facebook festgestellt, was die Postings angeht, die ein oder mehrere verdächtige Narrative dort transportiert haben. Bei Twitter war es eher weniger, obwohl das den Großteil der gesammelten Daten ausmachte. Das hing auch ein bisschen mit der Methode statt. Bei Instagram haben wir insgesamt nur sehr, sehr wenig festgestellt. Einschränken kann man dazu sagen, dass wir bei Instagram auch nur Beiträge untersucht haben und jetzt nicht Reels oder Stories untersucht haben, weil das einfach aus technischen Gründen noch schwieriger war, einerseits mit dem Scraping, andererseits mit der Auswertung des Ganzen. Und wenn wir uns die Top 200 jetzt angucken, die wir dann nochmal für Telegram, für Facebook und für Twitter oder jetzt X, im Untersuchungszeitraum war es noch Twitter, nebeneinander legen und gucken, dann stellen wir doch fest, dass da bei den Sachen, die halt sehr, sehr weit geteilt wurden, wiederum Telegram ganz eindeutig vorne war. Da waren in den Top 200 wirklich fast alle Postings, die eines der Narrative von Klimaskeptizismus, von Klimawandel, Leugnung, von Verzögerungen oder Angriffen transportiert haben. Bei Facebook waren es unter den Top 200 etwas mehr als die Hälfte und bei Twitter 28,5%, die es macht. Das heißt, dort war es also doch deutlich ausgewogener. Mhm. Genau.
Ich war ja so neugierig auf deinen Republika-Beitrag, der ja den Titel trug, was hat sich seit der Musk-Übernahme bei Twitter hinsichtlich Desinformation und Klima verändert. Das heißt, wir müssen uns eigentlich gar nicht so große Sorgen um Twitter bzw. X machen, sondern es sind eher die anderen Plattformen. Fasse ich das richtig zusammen?
Naja, was die Massenwirkung angeht und die Shares sind die anderen einfach größer in Deutschland. Das gilt generell bei allem so. Twitter hat in Deutschland nie so die Massenwirkung gezählt. Und da gibt es auch, Facebook geht eher in die Breite. Bei Telegram sammeln sich die Leute, die meinen, dass ihre Inhalte auf anderen Plattformen durch die Moderation nicht zugelassen werden. Es gibt also ein großes Spektrum von Leuten, die eher Inhalte dort posten, die auf anderen Plattformen unter die Community-Regeln schneller fallen, weil sie Falschinformationen verbreiten, weil sie extremistische Inhalte machen. Das ist in Deutschland ein bisschen anders als in anderen Ländern bei Telegram. Aber Twitter hat natürlich insofern eine Bedeutung, dass es ein Multiplikatoren-Medium war, zumindest über die, dass so eine Vorstufe war, wo Sachen weiter verbreitet wurden, die dann an viel von Journalisten, Medienschaffenden gelesen wurden und da eine Wirkung gemacht hat. Und es war natürlich auch spannend zu sehen, wird jetzt Twitter sozusagen das neue Telegram, wenn Elon Musk das Ganze übernommen hat. Es gab ja unterschiedliche Maßnahmen, die er getroffen hat, bekannte Accounts, die früher unter der früheren Twitter-Führung gesperrt worden waren, wegen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen oder sogar strafrechtlichen Sachen, wurden wieder zugelassen. Er hat sich verabschiedet aus dem EU-Pakt gegen Desinformation. Es hat das Sicherheitsteam insgesamt runtergebaut. Musk selber mit seinem Account, das ja, ich weiß gar nicht, ob jetzt aktuell immer noch das stärkste auf der Plattform ist, eines der stärksten auf jeden Fall, hat immer wieder selbst Falschinformationen und Verschwörungstheorien zu unterschiedlichen Themen verbreitet. Also war es für uns natürlich spannend zu gucken, hat das jetzt eine Auswirkung auf das, was wir zu unseren Klimadaten hatten. Wir haben den Klimadatensatz ja vor dieser ganzen Musk-Übernahme-Geschichte begonnen zu sammeln und nachher weitergesammelt sozusagen, bis uns der Datenhahn abgedreht wurde. Dazu kann Philipp vielleicht gleich nochmal was sagen. Und wollten dann gucken, aus unserem Teilbereich, den wir haben, also deutschsprachiges Twitter, es geht ums Thema Klima, können wir da sehen, dass diese ganzen Dinge, die in der unter der Musk-Firmenführung dort passiert sind, dass die tatsächlich einen Einfluss haben auf den Klimadialog. Und das haben wir dann auch gemacht, indem wir uns geguckt haben ab dem 27. Oktober 2022. Das war der Tag, an dem Musk da mit seiner Schüssel reinmarschiert ist ins Twitter-Hauptquartier und gesagt hat, ich bin jetzt hier der neue Boss. Diese Daten von diesem Zeitpunkt ab bis zum Ende unseres Datensammelzeitraums, das waren ungefähr 150 Tage, und dann nochmal zurück in die vordere Richtung. Und dann hatten wir zwei Zeiträume, die wir sozusagen als Filter über unsere Twitter-Daten gelegt haben und dann wieder unseren Indikator dort angelegt, Abgleich mit Faktenchecks, um zu gucken, hat sich das verändert? In welchem Zeitraum finden wir mehr oder weniger? Sieht man da irgendwelche Auswirkungen, die sich in diesen 150 Tagen nach der Übernahme da schon niedergespiegelt haben? Und wir haben Auswirkungen gesehen. Wir hatten vorher eine Quote von ungefähr 0,7 noch was, 7,7 glaube ich, Prozent an verdächtigen Beiträgen in dem ersten Zeitraum. Und hinterher ist es dann um 0,19 Prozentpunkte gestiegen in dem zweiten Zeitraum. Also im relativen Verhältnis ist das schon deutlich. Und es ist auch mehr, als wir das dann im Vergleich bei Facebook gesehen haben. Einschränkend muss man dazu allerdings sagen, zu diesem Musk-Effekt. Wir haben zum Beispiel nicht gesehen, dass die jetzt mehr geretweetet wurden, also weiter geshared wurden, an andere weiter verteilt. Das hat sich nicht großartig unterschieden, haben noch ein paar andere auf ein paar andere Arten und Weise versucht, einen Blick auf die Daten zu werfen. Da war auch nicht so viel zu erdenken. Und wenn wir es in den großen Kontext einsehen, dann haben wir gesehen, dass im Jahr 2022 insgesamt schon mehr die Kurve nach oben ging an verdächtigen Beiträgen. Das war auch auf den anderen Plattformen in dem geringeren Teil zu bemerken. Und wir hatten zum Beispiel dann Anfang 2023, also auch nach dem Zeitraum Untersuchung nach Musk, die großen Proteste in Lützerath, zu denen auch sehr, sehr viel kommuniziert wurde und da auch mehr verdächtige Beiträge gekommen sind. Also kann uns das jetzt nicht so deutlich sagen, wie wir vielleicht gedacht hätten, nachdem Herr Musk das übernommen hat, gibt es auch im deutschsprachigen Klimadiskurs viel, viel mehr Falschinformationen, die über Twitter verbreitet wurden. Das kann natürlich auch noch mit anderen Punkten zusammenhängen. Also wenn wir beispielsweise jetzt auf US-Politik geguckt hätten auf Englisch oder auf Einwanderungsdebatten, dann hätte das möglicherweise anders ausgesehen. Wir haben ja nur einen Ausschnitt hier überprüft. Und es kann natürlich auch sein, dass dass sich solche Auswirkungen möglicherweise über einen längeren Zeitraum zeigen und die prominenten Änderungen vielleicht erstmal in der englischsprachigen Twitter-Sphäre angekommen sind. Also das können wir nicht so ganz genau sagen. Da sind wir eher vorsichtig. Anstieg ja, aber Ursachen noch unklar.
Okay, spannend. Bevor wir jetzt in das Thema Telegram eintauchen, Philipp, für dich nochmal ganz kurz die Frage, wieso wurde euch der Datenhahn abgedreht? Was steckt dahinter?
Ja, also der Datenhahn wurde nicht nur uns abgedreht, sondern der globalen Forschungscommunity. Um da jetzt immer noch ein Schrittchen nach hinten zu machen, also die Plattformen sind ja so, naja, Kommunikationsplattformen, wo die Menschen natürlich irgendwie miteinander kommunizieren. Aber das sind ja auch kommerzielle Anbieter natürlich, die relativ strikt mittlerweile darauf achten, dass die Daten, die sie da von den ganzen Personen, die diese Plattform nutzen, erheben, in ihren Datensilos bleiben. Das war aber nicht immer so. Also gerade Twitter war, so wie es eben vor der Übernahme durch Musk angelegt war, eine relativ offene Plattform, wo es eben auch programmatische Datenzugriffe beispielsweise gab. Bis hin eben zu der Einrichtung einer sogenannten Research API, also einer Programmierschnittstelle, die wirklich darauf ausgerichtet war, Forschung mit Twitter-Daten zu betreiben. Die war insofern besonders, dass man wirklich Zugriff auf das gesamte Archiv Twitters hatte bis 2006 zurück, weswegen wir auch so große Datenmengen zu diesem Thema auch dann rückwirkend noch erheben konnten. Dieser Datenzugang, so der Art, das war eben aber ein, und ich kann jetzt über die Gründe nur spekulieren, aber es war eben ein Dorn im Auge von Mr. Musk und im Zuge der Übernahme wurde die dann im Juni 2023 eben komplett abgeschaltet, sodass eben die gesamte Forschung, die mit Twitter-Daten gearbeitet hat, eben damit nicht mehr arbeiten konnte.
Das ist ja total wichtig, weil wir ja sozusagen wissen wollen, was auf diesen Plattformen abgeht und nicht nur über den Algorithmus, wie ihn die Plattformen hüten, wie das bei ihnen sortiert wird. Es macht es natürlich schwierig, wenn man noch nicht mal auf die Ergebnisse zurückgreifen kann, also die einzelnen Postings und ablesen kann, was dort wie viel kommuniziert, geteilt und so weiter wird. Aufgrund des großen Publikums halten wir das halt schon für wichtig für die Gesellschaft einfach, dass da auch unabhängige Institutionen draufschauen können und eben untersuchen können, was da an Themen, welchen Zuspruch findet und welche Mechanismen da stattfinden.
Das heißt, es ist also alles noch ein Stück weit intransparenter geworden, kann man sagen. Und Intransparenz ist ja etwas, was solchen Gruppen oder beziehungsweise den Verbreitern solcher Desinformationen ja etwas ist, was ihnen sehr lieb ist, sage ich mal. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Telegram eine Plattform ist, bei der ihr besonders viele Desinformationen zum Klima gefunden habt. Könnt ihr das noch so ein bisschen erklären? Warum ist Telegram da so eine gehypte Gruppe und inwiefern spielt Telegram dann auch eine Rolle als Multiplikator für andere Plattformen?
Ja, also Telegram ist insofern besonders, als dass es eben sehr, sehr viele Inhaltsarten, sage ich mal, zulässt, die eben anderswo so nicht gehen würden. Also wenn man sich die Terms of Service, also die Nutzungsbedingungen der Plattform anguckt, die ist sehr, sehr kurz. Ich paraphrasiere das jetzt mal so aus der Erinnerung. Im Prinzip, um das zusammenzufassen, also kinderpornografische und terroristische Inhalte sind in öffentlichen Gruppen verboten. Punkt. Das war's. Insofern ist es dann eben für sehr viele AkteurInnen eben sehr dankbar, diese Plattform zu nutzen, weil die eben auch so von nicht so richtig justiziabel ist, weil niemand weiß wirklich, wo Telegram sitzt. Also man kann Telegram im Prinzip auch keinen Bescheid zustellen, dass man jetzt irgendwie Akteneinsicht, Dateneinsicht haben möchte von Ermittlungsbehördenseite. Oder es ist zumindest sehr schwierig. Also ich meine, dass es dann ein-, zweimal gelungen ist, unter sehr, sehr seltsamen diplomatischen Kanälen da irgendwie Post hinzubekommen. Aber es ist absurd schwierig. Das erklärt es so ein bisschen, warum sich gerade da jetzt, also über die Corona-Pandemie auch ziemlich viele LeugnerInnen, ImpfgegnerInnen eben gesammelt haben. Zum anderen gab es eben auf Telegram aber auch schon vorher eine sehr aktive extremistische Szene. Also es war auch nicht nur bei deutschen Neonazis sehr beliebt, auch vorher schon, sondern auch bei anderen terroristischen und extremistischen Organisationen bis hin zum Islamischen Staat.
Und es gibt da eben zum einen geschlossene Gruppen, die es ja auch bei Facebook gab, aber es jetzt zum Beispiel bei Twitter oder Instagram nicht in den großen Dingen so ein Ding wäre. Und aber eben auch offene Kanäle, wirklich, die das klassische Prinzip haben, irgendjemand postet etwas öffentlich und viele Leute verfolgen das. Und genau, und wenn wir uns angeguckt haben, halt, was sind in unserem Klimadatensatz, was waren die meist geposteten, weitergescherten Beiträge auf Telegram, und haben uns angeguckt, enthalten die Desinformation, persönliche Angriffe etc. oder nicht, haben wir eben festgestellt, dass es da wirklich so, das ist schon fast ein Klischee, aber es entspricht der Wahrheit, wirklich fast 100%, 96% waren es, glaube ich, der Beiträge in den Tops da einzustufen sind. Und auch die Accounts, die uns da begegnen, das ist halt, da hat halt nicht ein Fitness-Influencer sein Account oder der CDU, die CDU-Ortsunion aus einem kleinen Dörfchen, sondern die Accounts, die uns da begegnen, stammen zu einem großen Teil aus dem Spektrum der sogenannten alternativen Medien, also die sich gegen, selbst als unabhängig, als Gegenbewegung zu klassischen Medien verstehen und vermeintlich unterdrückte Meinungen dort eine Stimme verbreiten, eigene Inhalte dazu produzieren und dann auch ganz, ganz viele Accounts, die uns ein bisschen schwer fielen einzuordnen, wo nicht klar ist, wer dahinter steht, die ja so als eine Art Multiplikatoren fungieren, keine eigenen Inhalte nennenswerterweise produzieren, aber viele Memes, Videos, Links auf andere Telegram-Sachen weiter verbreiten und scheren und so doch schon so eine gewisse mediale Funktion für ihr Publikum da auch verbreiten. Und die haben halt wirklich die Top 200 der meistgescherten Sachen da ganz klar dominiert und weiterverbreitet. Auch politische Parteien übrigens sind uns da auch nicht so viel begegnet. Eine extremistische sächsische Partei, aber das schien noch nicht so stark da zu sein. Die politischen Parteien, die sind uns eher in unseren Daten auf Facebook noch begegnet.
Ich finde das so spannend bei Telegram, denn wir wissen, bei rechtsextremistischen Gruppen wird es tatsächlich sehr, sehr smart gemacht, dass Telegram insofern genutzt wird, um die Inhalte wirklich so aufzubereiten, dass sie von den Mitgliedern auf den anderen Plattformen weiter gespreadet werden können. Das heißt, da gibt es dann ein paar kluge Köpfe, die tatsächlich sagen, guck mal, wir haben dieses und jenes Thema, was verbreitet werden soll. Und hier habt ihr Thumbnails für YouTube, für die Instagram Story, für den Instagram-Post, also wirklich auch die verschiedenen Formate, die die Plattformen ja fordern, damit es eben im Algorithmus oder beim Algorithmus besonders gut ankommt, dass es eben richtig formatiert wird und sich die Inhalte dementsprechend gut verbreiten. Habt ihr sowas auch festgestellt oder beziehungsweise konntet ihr sowas analysieren, dass es zum Teil eben zum Beispiel die gleichen Thumbnails gab, die über Telegram dann auf den anderen Plattformen gelandet sind, oder war das quasi zu weit rein?
Also wir haben uns tatsächlich hauptsächlich mit den Texten befasst, die diese Postings beinhalten. Es hat zum einen also einmal technische, aber auch methodologische Gründe, weil eben eine automatisierte Textanalyse wie dieses Gruppieren in Themen oder auch eine Klassifikation, also ist, zum Beispiel ist das jetzt ein persönlicher Angriff oder nicht, das ist eben automatisiert mit Hilfe vom Computer eben viel einfacher umzusetzen, als es zum Beispiel mit einem Bild ist. Liegt auch einfach daran, dass, bevor man so etwas analysiert, natürlich auch erstmal alle Bilder herunterladen müsste, die irgendwie in diesem Kontext dann benutzt werden. Und das ist etwas, wo wir dann eben in diesem großen Zeitraum mit diesen vielen Posts wirklich zurückgeschreckt sind.
Aber also, wie habt ihr das dann bei YouTube gemacht? Denn da ist ja verhältnismäßig wenig Text in der Caption.
Wir hatten YouTube gar nicht mit drin.
Ah, YouTube hattet ihr gar nicht mit drin? Ah, okay, das habe ich in...
ja, genau.
Good to know, gut, dass wir das noch geklärt haben.
Es waren tatsächlich Facebook, Instagram, Twitter und Telegram. Und wir haben auch lange darüber nachgedacht, eben noch andere Plattformen mit reinzunehmen in die Analyse, wie zum Beispiel YouTube. Aber wir auch gesehen haben, dass YouTube natürlich das am meisten verlinkte andere Medium war. Aber da kam dann auch wieder diese Schwierigkeit. Ne? Also klar, also man kann YouTube-Videos natürlich ohne Probleme runterladen und das funktioniert für ein, zwei Videos natürlich auch ganz hervorragend. Wenn man aber dann 20.000 Videos runterladen müsste, dann naja, schleichen sich doch Zweifel ein, dass das jetzt vielleicht im Rahmen dieser Studie und der Zeit und dem Personal, das wir jetzt dafür hatten, halt so. Also, dass das nicht so ganz übereinander kommt, sage ich.
Ja, schade. Das müsst ihr dann bitte in der nächsten Studie machen. Also YouTube noch mit reinnehmen und natürlich auch Reels bei Instagram. Vielleicht auch noch TikTok, fände ich auch sehr interessant. Denn das ist ja auch spannend zu sehen, wie gut Desinformationen im Videobereich mittlerweile aufbereitet werden. Auch anhand von Grafiken, die dann noch im Video gezeigt werden, dass das dann alles sehr, sehr richtig wirkt und richtig rüberkommt. Aber im Zweifel inhaltlich halt überhaupt gar nicht stimmt. Fiete, du hast gerade noch Facebook angesprochen, dass da gerade auch die Parteien oder manche Parteien, hast du gesagt, eben besonders aktiv waren. Bevor wir hier den Sack zumachen, kannst du dazu noch was sagen? Was habt ihr da beobachtet?
Ja, auf Facebook haben sich Politiker vor allen Dingen der AfD zuzuordnen geäußert. Wir haben auch mehrere Posts von Sarah Wagenknecht. Damals war sie noch in der Partei Die Linke eingestuft und dort sind vor allem die Verzögerungsnarrative, die dort transportiert werden. Das sind die Dinge, die uns da aufgefallen sind. Das ist eben eine Plattform, auf der klassisch die AfD immer schon stark war und auf der auch eigentlich alle Parteien ihre Auftritte unterhalten. In die Telegram-Grube haben sich noch nicht so viele hineinbegeben aus gutem Grund, weil es eben, wie vorhin geschildert war, in Deutschland wirklich ein von extremen Meinungen und bis hin zu extremistischen Inhalten dominierte Plattform ist. Da kommt, glaube ich, jede Gegenrede zu spät, sich da reinzubringen. Wir haben, ergänzt nochmal zu Telegram, wir haben auch, also mein Eindruck war, dass die so ein bisschen im eigenen Saft schmoren. Ne? Also ich hatte vorhin geschildert, da gibt es viele Accounts, die sich wieder posten von anderen Telegram-Artikeln und von anderen Telegram-Accounts Sachen weiter posten. Und das hat schon sehr, sehr viel ausgemacht. Wir haben auch, glaube ich, in der Link-Analyse, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, Philipp, ist nicht gesehen, dass jetzt Links auf Telegram als Ursprungskanal auf den anderen Plattformen besonders viel aufgetaucht sind.
Also zu Telegram kann ich auch jetzt noch so ein bisschen was so nach der Studie passiert ist, erzählen, denn wir gucken immer noch auf Telegram. Hat so ein bisschen was wie damit zu tun, wie diese Plattform überhaupt gebaut ist und wie man da an Daten kommt und was man dafür so alles machen muss. Und ein Ding, was wir gerne tun, ist diese Plattform kartieren anhand dieser Weiterleitung zwischen einzelnen Kanälen. Und das tun wir regelmäßig. Und dann sehen wir jetzt mittlerweile, dass die AfD ja da aber auch mittlerweile sehr in der Breite auch angekommen ist. Das heißt also, Björn Höcke hat dann einen Kanal und verschiedene andere Akteure in dieser Partei. Und es verwundert einen auch nicht, dass es dann in diesem Milieu dann auch also Querverbindungen zu eben anderen Spektren dieser rechtsextremistischen und verschwörideologischen Akteure dann gibt.
Und ansonsten ist es wirklich, wie du eingangs schon gesagt hattest, es spricht auch unserer Meinung, dass es so ein Vorfeld ist, ne, auf dem viele Sachen lanciert werden, immer wieder wiederholt werden und die dann vielleicht in abgeschwächter Form auf den anderen Plattformen als Inhalte sich wiederfinden. Aber zumindest in dem Zeitraum, den wir untersucht hatten jetzt, ne, wie gesagt, endet 2023, das heißt, es ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, war das Klimathema dort wirklich größtenteils in der Hand von Leuten, die entsprechenden Anti-Klimaschutz-Narrative transportieren, die mit Attacken gehen und die das eben auch verbinden, die das Klimathema verbinden mit der Ablehnung von Corona-Schutzmaßnahmen mit anderen Themen aus dem entsprechenden Spektrum. Und genau, also dominiert da auf jeden Fall.
Okay, und spannend, wenn wir da jetzt einen Schlussstrich drunter ziehen, also ja auch unter eurer Forschungsarbeit, die ist ja jetzt erstmal abgeschlossen, auch Philipp, wenn du sagst, ihr habt Telegram und so weiter natürlich immer noch im Blick. Was macht man jetzt damit? Habt ihr eine Forderung?
Ja, also wir finden auf jeden Fall, es ist interessant, dass es eben die klare Ablehnung nicht so stark nach vorne gestellt wird, das, was wir vorhin als Klimaleugnung gemacht haben und die Leute anfangen, den Klimawandel als solches bestreiten, dass das manchmal sehr, sehr verkürzt einfach nur dargestellt wird, wie über das Hashtag Klimawahn, mit dem dann einfach pauschal alles aberklärt wird oder Klimahysterie. Dass es mit anderen Themen benutzt wird. Da wäre sicherlich auch spannend, im Zusammenhang benutzt wird, das zu analysieren. Ist das Thema Klima jetzt etwas, dem ich mich, wenn ich sowieso dem Rechtsaußenspektrum angehöre und dagegen gegen bestimmte Dinge bin, dann bin ich auch noch gegen Klimaschutzmaßnahmen, weil ich auch gegen Zuwanderung bin und auch gegen stärkere Rechte auf sexuelle Selbstbestimmung, dann bin ich auch noch gegen Klima. Das ist auf jeden Fall spannend zu analysieren, welche Wechselwirkungen da stattfinden und ob denn da das ist sicherlich auch nicht einfach ist, gerade wenn solche Sachen da sind, dann mit Fakten zu überzeugen, indem man darauf hinweist, nein, es wurde berechnet und der wissenschaftliche Konsens ist so, weil wenn jemand schon in einem solchen Spektrum ist, dann spielt da oft der Glaube etwas eine viel, viel größere Rolle und das Weiterleiten der Information ist sozusagen der Ausdruck meiner politischen oder gesellschaftlichen Überzeugung und Fakten sind da in dem Fall erstmal zweitrangig für diejenigen.
Ja, also ich kann da auch nur noch einmal so, was ich mit meiner Wolke an inkohärenten Punkten, die jetzt eigentlich besser laufen sollten, mal kommen. Und also das eine, was Vita ja eben gerade schon angesprochen hat, ist im Prinzip Wissenschaftsfeindlichkeit von extremistischen AkteurInnen, die eben auch immer weiter in die Mitte getragen wird, ist zumindest so mein Eindruck. Und leider eben auch in die Politik, bis hin zu eben eigentlich PolitikerInnen der Mitte, die das dann eben übernehmen und emulieren, um eben da Wählerpotenziale wieder zu reaktivieren. Und da zeigt ja die empirische Politikwissenschaft, dass es nicht funktioniert. Also das wäre ein großer Appell auch an die aktuelle Bundesregierung, das vielleicht doch wirklich mal zu unterlassen, die AfD durch eben diese Emulation, durch diese Emulation besiegen zu wollen, sondern eben durch starke Kontrapunkte das eher zu machen. Ein zweiter Punkt ist, dass es natürlich auch, das wird jetzt so ein bisschen nebulös, auch externe Akteure gibt, die eben einen hybriden Krieg führen, wie zum Beispiel Russland. Und die eben Desinformation auch sehr stark benutzen, um westliche Demokratien und Gesellschaften zu destabilisieren. Und das ist etwas, wo wir mittlerweile, glaube ich, wirklich aufwachen müssen, dass eben dieses rechtsalternative Mediensystem, aber auch RechtsextremistInnen und andere Akteure in diesem Spektrum da ein Einfallstor sind, worüber dann eben diese Destabilisierung auch lanciert werden kann.
Ja, ich glaube, also auf der einen Seite sollte es natürlich ein Weckruf für die Politik sein, gewisse Narrative nicht zu übernehmen. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich auch für alle Zuhörenden vielleicht der Appell, ein bisschen feinfühliger zu werden und genauer hinzuhören. Denn es sind oftmals gar nicht die extremen, lauten Headlines und Aussagen, die uns irgendwie skeptisch werden lassen sollten, sondern eher die Verzögerungsnarrative, wo wir jetzt auch ein paar Beispiele gehört haben, die sich ganz langsam und dezent in unseren Alltag und damit vielleicht auch in unsere Köpfe schleichen wo wir vielleicht einfach ein bisschen genauer hinhören müssten und eben hinterfragen sollten, welche Intention steckt jetzt genau hinter welcher Aussage oder eben auch hinter welchem Posting. Insofern dickes Dankeschön an euch, Fiete und Philipp, für eure Arbeit und vor allem auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um sie heute hier vorzutragen. Ich hoffe, den Zuhörenden hat die Folge gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine sweete Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcast. Und wir hören uns nächste Woche wieder zusammen mit Kilian, der dann seinen Geburtstagsurlaub hinter sich lassen muss und hier wieder ans Mikro kommen sollte. Ich wünsche euch eine schöne Woche und Dankeschön fürs Zuhören.